Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup-Queen Madeleine.
Hallo, da sind wir wieder mit unserem Podcast Startups und Champagner, ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup-Queen Madeleine. Ich begrüße euch herzlich und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie Geldgeber ticken, warum schickt mich die Bank oder der VC wieder nach Hause? Also es geht hier viel um das Thema Selbstvermarktung heute. Uwe, was ist deine Einschätzung zum Thema, warum schickt mich denn jetzt die Bank oder der VC wieder nach Hause?
Liebe Madeleine, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam vor dem Mikrofon sitzen. Wir haben unsere Flasche Champagner schon geköpft. Wir sind beim zweiten Glas angekommen. Also ihr könnt alle davon ausgehen, dass es eine launige Veranstaltung wird. Und dabei ist es ein ernstes Thema. Es gibt wahnsinnig viele Gründerinnen und Gründer, die diese große Hürde, Geld zu beschaffen, nehmen müssen und die natürlich auch von uns immer wissen wollen, von Madeleine in ihrem Beratungsbereich, von mir in meinem Coaching- und Beratungsbereich oder wenn ich einen Vortrag halte, ich war da und da und ich hatte einen geilen Businessplan, der war 240 Seiten stark in 5 Farben gedruckt und zusätzlich noch mit einem Stick habe ich noch dazugelegt und schön angezogen war ich und trotzdem kriege ich kein Geld. Was ist die Ursache dafür? Und dem widmen wir uns mal. Und insofern bin ich jetzt mal ganz provokant und frage die Madeleine, was glaubst denn du, warum die Leute, nennen wir mal einen einzigen Grund, warum werden die Leute nach Hause geschickt? Was ist deine Erfahrung?
Also aus meiner Erfahrung als Gründerberaterin, ich habe ja auch den Schwerpunkt Finanzierung, es ist oft der Fall, dass die Gründer einfach keinen Businessplan haben, weil sie meinen, er wäre nicht notwendig. Und wenn ich natürlich zu einer klassischen Bank gehe ohne Businessplan, dann wird es in den meisten Fällen schwierig. Denn die erste Frage der Bank lautet, hast du einen Businessplan? Wenn ja, sende ihn mir bitte zu.
Genau. Und das ist schön, dass du gerade dieses Beispiel nennst, weil wir berühren damit auch noch ein anderes Dilemma. Dass natürlich die Leute zu uns kommen, also gerade jetzt auch zu mir und sagen, können Sie mir einen Businessplan machen? Ich brauche den, um Geld zu kriegen. Mache ich grundsätzlich nicht. Und ich mache es dadurch auch richtig, dass ich es nicht tue, weil dieses Bild, die Bank braucht einen Businessplan, ich brauche einen Businessplan für die Bank, also bitte mach mir einen, genau dazu führt, dass die Leute auch ohne Businessplan nicht finanziert werden. Wofür ist der denn? Der ist dafür, dass die Unternehmerin oder sagen wir mal die Gründerin und der Gründer mit großer Mühe eine ganze Reihe von Dingen recherchieren. Wir machen wahrscheinlich ein eigenes Thema mal draus. Das zu Papier bringen, um entscheiden zu können, ob der Schritt in diese Richtung ihrer eigenen Gründung überhaupt sinnvoll ist. Und die Bank, also ich rede jetzt mal wirklich von dem idealen Banker, es gibt auch andere, die will diesen Plan deswegen, weil sie genau dieses Ergebnis interessiert, weil die wissen wollen, kann das erfolgreich sein und weil die natürlich auch wissen wollen, ist der Mensch vor mir in der Lage dazu, seine Gedanken strukturiert aufs Papier zu bringen oder vernünftige Zahlen vorzulegen oder ähnliches. Ich habe jetzt gerade gesagt, der ideale Banker. Es gibt auch wirklich Banker, die tragen halt ihre Tasche rein und raus und das ist so das Ganze, was sie dazu beitragen. Aber ein richtig gut ausgebildeter und verantwortungsbewusster Banker wird immer ein vitales Interesse daran haben, dass das Geld seiner Bank, für das er ja verantwortlich ist, mitverantwortlich ist, nur an Leute geht, die damit auch was Gescheites machen, weil der Sinn einer Bank besteht nicht darin, Immobilien zu verwerten oder andere Sicherheiten zu Geld zu machen. So, also das ist der erste Punkt. Und Madeleine, hast du schon mal einen Businessplan gesehen, der von irgendeiner Beraterklitsche zusammengeschustert worden ist?
Den habe ich allerdings auch schon gesehen und auch davon kann ich berichten, das wird bei der Bank nicht funktionieren, denn da fällt es ganz schnell auf, wenn ich den Inhalt meines eigenen Businessplans nicht kenne. Ich sollte genau inhaltlich vorbereitet sein, ich sollte wissen, was wo steht, warum das dort steht, wie meine Zahlen zustande kommen und dem Bankberater erklären, warum die und die Summe bei meinem Cashflow rauskommt.
Völlig richtig. Und wenn das jetzt ein bisschen beraterfeindlich klingt, dann ist es völlig falsch. Es gibt hervorragende Berater. Also man muss ja auch dazu sagen, wir beide sind ja auch Berater und wir haben auch eine ethische Plattform, auf der wir uns bewegen. Und wir finden, also wir beraten auch niemanden, wir führen niemanden im Prinzip in die Irre, indem wir jemanden begleiten, von dem wir nicht überzeugt sind. Ich sage immer gern, ich mache keine Sterbebegleitung, ich mache Coaching. Und das bedeutet, einen Menschen dazu zu bringen, seine Fähigkeiten zu entwickeln und so wie er ist, das auch nach außen zu tragen, damit er den Weg gehen kann, den er gehen möchte. Das ist der wahre Sinn. Und der besteht manchmal auch darin, zu sagen, lass es. Ich glaube nicht, dass das was werden kann, aus welchem Grund auch immer. Aber nochmal zurück zur Bank. Wenn jetzt dieser Geschäftsplan gut ausgearbeitet ist und vernünftig ist, dann wird der vernünftige Banker, wie gesagt, den gibt es tatsächlich, auf dieser Basis dann mit diesen Menschen reden können. Und wenn dann eine Finanzierung nicht zustande kommt, dann liegt es halt nicht am Businessplan. Der ist gut, die Idee ist gut, was kann es denn dann sein?
Dann würde ich sagen, könnte es auch noch an dem Erscheinungsbild des Gründers liegen.
Nicht schön genug, oder wie meinst du das?
So krass wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Aber dennoch sollte ich mich auf ein Bankgespräch eben entsprechend vorbereiten, in entsprechender Kleidung oder auch bei einem Pitch vor einem wichtigen Investor. Ich sollte eben professionell auftreten und meinen Pitch vorbereiten und auch mich.
Richtig. Aber was bedeutet das? Wenn jemand, der das ganze Jahr über keine Krawatte trägt, sich zum Bankgespräch einen Kulturstrick um den Hals wirkt und dann nach Luft schnappend vor dem Banker sitzt und keinen gescheiten Satz mehr rauskriegt, dann ist der Effekt negativ. Wenn der dann ein geiles T-Shirt anhätte mit einer hochwertigen Jeans oder irgendwas, dann ist er besser angezogen als verkleidet. Ja? Wenn Gründerinnen zur Bank gehen, dann würde ich ihnen manchmal gerne ins Ohr flüstern: Rechnen Sie bitte auch damit, dass es eine Bankerin sein kann. Und insofern ist das äußere Erscheinungsbild immer auch eine Visitenkarte des Denkens des Menschen, der da kommt. Das heißt, wenn da jemand aufgebrezelt kommt, ob Mann oder Frau, ist völlig wurscht, dann weiß der Banker von vornherein oder die Bankerin, aha, da will jemand etwas abgeben, etwas darstellen, was er nicht ist, möglicherweise. Und im Ernstfall, wenn die Fakten nicht stimmen, dann hilft es eh nicht. Und wenn jemand schlampig kommt, nachlässig, so wie du das auch gemeint hast, also man den Respekt nicht spürt vor dem Akt da, was vorzutragen, sich zu präsentieren, dann ist das nicht nur ein schlechtes Selbstmarketing, dann ist es eigentlich stil- und niveaulos. Und das könnte schon sein, dass dann auch mal ein Banker, der seiner Bank verpflichtet ist, einfach auch aus persönlichen Gründen sagt, das ist so ein unangenehmer Typ, der kriegt nichts. So, wir wissen es nicht, wir stehen nicht dahinter. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Wenn ein Plan gut ist, der Mensch das vernünftig präsentiert, dann kann es auch manchmal daran liegen, dass die Zahlen nicht belastbar sind. Und das kann wiederum einen großen Einfluss haben, ob ich Eigenkapital in ausreichender Menge habe oder nicht. Das heißt, nehmen wir mal an, es gibt eine tolle Idee, nehmen wir mal an, im zweiten, dritten Jahr werden wunderbare Wachstumsraten dargestellt, die auch glaubhaft sind. Und dann stellt sich heraus, das Geld, was benötigt wird, was mit einem bestimmten Prozentsatz an eigenem Geld des Gründers oder der Gründerin finanziert werden muss oder damit kombiniert werden muss, reicht nicht aus. Dann kann es sein, sagen, dann kann es sein, es gibt unzählige Varianten, dass der Banker denkt, sagt, was weiß ich, der hat nicht genug Geld, der ist nicht in der Lage, bei Schwierigkeiten, die auftreten und bei der Größenordnung, um die es da möglicherweise geht, ist das vielleicht erheblich, selbst ins Risiko zu gehen und dann haben wir den am Hals, so das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke kann sein, wird dann meistens auch mit einer Frage ausgelotet, Sie haben so wenig Eigenkapital, wie ist das mit Ihren Sicherheiten? Ja, Sicherheiten, da habe ich nicht viel. Ja, aber Sie haben doch ein Haus. Ja, das Haus bleibt draußen. Ja, warum soll das Haus draußen bleiben, fragt der Banker. Naja, was ist denn, wenn das schief geht? Aha, sagt der Banker. Und was ist, wenn es schief geht mit unserem Geld? So, und diese Denkweise, die gibt es heute noch. Und wenn sowas natürlich dahinter steht, wird die Bank auch nicht begeistert sein von dieser Offerte, die sie kriegt. Und dann gibt es natürlich auch noch Gründer, die haben mit dem Menschen, der da steht, gar nichts zu tun. Was könnte das sein, Madeleine? Verlockend, diese Frage, ne?
Ja, da muss ich mal jetzt genau drüber nachdenken, was du damit meinen könntest. Kannst du mir noch einen Tipp geben?
Kann ich. Stell dir vor, es ist eine Bank, das kann durchaus auch eine Gruppe von Banken sein. Ich will hier nicht eine einzige Bank schlecht machen oder besonders in den Himmel heben, weil die ihre Arbeit in der Regel gut und ordentlich machen und mit Verantwortungsbewusstsein. Aber nehmen wir mal an, die oberste Leitung des Instituts oder der Gruppe oder der Struktur hat gesagt, wir machen in den nächsten 5 Monaten keine Gastronomie, weil das ist ein totgeborenes Kind, das funktioniert sowieso nicht und ehe wir da irgendein Risiko eingehen, machen wir gar nichts. So, dann haben alle, die in diesen folgenden 5 Monaten Gespräche führen mit Leuten, die Geld wollen, das als Order im Hinterkopf. Mhm. So, und jetzt kommt's. Wenn sie demjenigen oder derjenigen, die jetzt mit einem tollen Konzept kommen, mit einem geilen Systemgastronomie oder es gibt so viele heiße gastronomische Ideen, wo man begeistert sein kann, die sagen ihm aber nicht, pass mal auf, du kannst hier noch ein paar Goldbarren dazulegen. Wir finanzieren dich trotzdem nicht, weil wir das gerade nicht machen. Nein, das tun sie nicht. Und dann eiern sie rum und dann geht der Mensch traurig weg, ist völlig zerstört, weil er keine Ahnung hat, was er falsch gemacht hat. Er hat nämlich nichts falsch gemacht. Er hält seine Idee für schlecht, die ist aber gar nicht schlecht, sondern es war nur die falsche Bank zur falschen Zeit. Und jetzt, sowas hasse ich. Du wolltest was sagen?
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus wolltest. Und ich fände das nur mehr als fair, wenn Banker an der Stelle offen mit den Kunden umgehen würden, warum es denn bei diesem Pitch bei der Bank vielleicht nicht klappt für einen Kredit.
Das Schlimme dabei ist, wir dürfen uns das wünschen, wir werden es nicht ändern. Mhm. Es gibt aber noch einen Grund, der eine Rolle spielt übrigens, damit auch die Bank nicht so schlecht dasteht. Es gibt auch Regelungen, die nicht intern, wie in eben geschilderter Weise, vorgenommen werden, sondern manchmal steht auch das Gesetz dagegen. Kreditwesengesetz zum Beispiel. Die Banken haben Verpflichtungen, die Beschlüsse der Europäischen Union, diese bekannten Basel-Beschlüsse, sind teilweise gravierend in ihrem Eingriff in die Entscheidungsfreiheit auch der deutschen Banken gewesen, sodass es häufig für die Bank auch die Frage ist, darf ich das jetzt tun? Und selbst wenn ich es darf und es ist ein Risiko damit verbunden, haut mir irgendjemand die Ohren vom Stamm, weil ich so entschieden habe. Und ich kenne Fälle, wo auch Banker, die im Prinzip zum Beispiel den Firmenkundenbereich geleitet haben, einen fünfstelligen Betrag an ihre Bank zahlen mussten, weil sie einen Kredit ausgereicht hatten, der nicht nach Meinung der Vorgesetzten nicht ausreichend besichert war, sodass also jemand, der vielleicht 2 Kinder zu Hause hat und eine Familie und einen Bankjob hat, auch damit rechnen muss, dass er in dieser Größenordnung zur Kasse gebeten wird. Und jetzt frage ich uns alle, wenn das unser Job wäre, würden wir für irgendjemanden, der zur Tür reinkommt, 30.000 Euro einfach mal so locker riskieren von unserem eigenen persönlichen Geld. Und wenn wir ehrlich sein wollen und anständig über sowas diskutieren, ich hasse immer dieses an die Wand nageln, die böse Bank und der böse dieses und der böse jenes. Wenn wir also mal auf dem Teppich bleiben mit unseren Füßen, dann werden wir feststellen, Menschen machen mit Menschen Geschäfte, sie handeln, sie entscheiden aus der Situation heraus und das ist zu berücksichtigen. Und ich würde sehr gerne auch darauf nochmal eingehen, was kann ich denn tun als Gründerin oder Gründer, um meine Bedingungen so optimal wie möglich zu gestalten, also optimal zu gestalten, und was mache ich in Situationen wie den geschilderten Misserfolgen, weil da gibt es ja auch ein Verhalten oder etwas, über das man nachdenken kann.
Genau, dazu möchte ich unsere Rubrik heute von Adam bis Uwe gerne mal vorziehen, und zwar ist heute der Begriff Unternehmenskonzept und Businessplan.
Von Adam bis Uwe. Was bedeutet der Begriff?
Unternehmenskonzept und Businessplan. Das ist wieder so eine Sache, wo viele denken, hä? Was ist das? Was ist der Unterschied? Und gibt es da einen Unterschied? Selbstverständlich gibt es einen Unterschied. Also ich könnte jetzt ganz ironisch sagen, natürlich, früher hieß es Unternehmenskonzept, heute heißt es Businessplan. Aber das wird ja nicht den Kern treffen. Gehen wir mal davon aus, dass das Unternehmenskonzept der geistige Ansatz ist, also das, was ich im Kopf habe, und der Businessplan die papiergewordene Inkarnation. Das ist im Grunde der Unterschied. Das Konzept ist das Konzept des gesamten Projektes und der Plan, der Businessplan. In Deutschland darf man durchaus auch Geschäftsplan sagen, das ist nichts anderes. Das ist also wirklich nichts anderes, das ist nur ein anderes Wort. Der Geschäfts- oder Businessplan ist einfach das zusammengefasste, aufs Papier gebrachte, nicht für Dritte, sage ich extra, sondern auch für mich zusammengefasste und aufs Papier gebrachte, was mir hilft, dieses Projekt umzusetzen. Das ist die Antwort, die korrekte auf die Frage.
In meinem Berateralltag begleite ich ja auch die Erstellung von Businessplänen. Da bekomme ich aber zu Beginn meiner Beratung ganz oft die Frage gestellt, wer macht mir den Plan? Wenn ich dann antworte, dass ich jetzt als Gründerberaterin nicht den Plan selbst schreiben werde, sondern lediglich das Schreiben begleite, bekomme ich auch oft zu hören, das kann ich doch gar nicht, im Aufsatz in der Schule hatte ich nur eine 3 oder ich habe es nicht so mit Zahlen. Also da kommen gerne die absurdesten Ausreden, damit man bloß den Businessplan nicht selbst schreiben muss. Was würdest du unseren Gründern raten, Uwe?
Ja, du triffst den Kern vieler Diskussionen, die ich auch kenne. Wenn wir vom Unternehmenskonzept sprechen, dann ist es ja etwas, was im Kopf ist. Da muss die Rechtschreibung nicht stimmen, die Formulierung kann abstrus sein, wir wissen, was wir meinen. Und wenn wir mal an einen Gründer vor 100 Jahren denken, dann hatte der auch ein Unternehmenskonzept. Und der hatte dann 3 Taler und da wollte er mehr draus machen. Und wenn es geklappt hat, dann hat er 30 Taler gehabt und dann wollte er mehr draus machen. Und wenn es geklappt hat, dann hat er 300 Taler gehabt und so weiter. Der hatte ein Unternehmenskonzept. Und mancher von diesen Gründern damals hat das aufgeschrieben. Und damit war aus dem Unternehmenskonzept ein Businessplan geworden. Aber, und jetzt sind wir an der entscheidenden Stelle, glaubst du ernsthaft oder glaubt jemand von unseren Hörern ernsthaft, dass vor 100 Jahren sich irgendeine Sau für diesen Gründer interessiert hat? Kein Staat, keine wie auch immer geartete Bank, keine Institution. Jeder Mensch war für sich selber und allein verantwortlich. Das, was wir heutzutage in Deutschland und in anderen Ländern teilweise erleben, dieses gesellschaftliche Interesse an Gründenden, aus verschiedenen Gründen, die wir ja auch teilweise nochmal erklären, in anderen Zusammenhängen, das gab es damals nicht. Es ist heute eine Privatsache, aber damals war es die zu 100%. Und da sind wir bei der entscheidenden Frage, warum hat denn der das dann aufgeschrieben? Und das ist die Antwort auch auf deine Frage. Der hat es aufgeschrieben, nicht um es jemandem zu zeigen. Der hat es aufgeschrieben, weil der motorische Prozess des Aufschreibens und auch das Visualisieren der eigenen Gedanken, von mir aus hätte er das auch in die Wand schnitzen können oder in Runen auf Tontafeln, ist völlig egal, verbessert die Wahrnehmung dieses konzeptionellen Teils, präzisiert die Gedanken, führt zu Ideen und Lösungen. Das heißt, es ist ein kreativer Prozess. Einen Geschäftsplan zu schreiben, ist ein kreativer Prozess, der letztlich aus dem Konzept entsteht, das ich im Kopf habe. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ich habe eine 3 im Aufsatz oder eine 4 oder wie auch immer. Oder meine Rechtschreibung ist unter aller Sau. Oder Komma, da nehme ich immer Kümmelkörner, streue übers Manuskript und wo ein Korn liegt, kommt ein Komma hin. Also im Grunde genommen geht es vielen so. Und machen wir uns nichts vor, die Gründerin oder der Gründer, die werden dadurch nicht gute Unternehmer, dass sie brillante Pläne schreiben. Warum machen sie also diesen Plan? Wenn wir verstanden haben, dass sie ihn für sich machen, dann ist zunächst erstmal Schnurzpiepe, ob sie Blume mit Haar schreiben oder nicht. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe und wo ich mir selbst sage, ich sage das sehr häufig auch meinen Kunden, indem ich sage, Leute, denken Sie da einfach daran, das liest keiner, das ist nur für mich. Und niemand liest, niemand kann die Nase rümpfen, niemand kann ihnen ihre Fehler vorwerfen, niemand kann sich belustigen oder sowas. So, und dann schreiben die ihre Gedanken hin. Und in dem Moment, wo sie anfangen, mit ein bisschen Unterstützung, auch eine entsprechende Geschäftsplanstruktur, ihre Gedanken hinzuschreiben, entdecken sie ihre Lücken. Sie entdecken aber auch ihre Stärken. Sie entdecken aber auch das, was sie wissen, von dem sie gar nicht wussten, dass sie es wissen. Und dann wird dieser Geschäftsplan ein Sammelsurium von allem Möglichen, aber er wird echt, er ist authentisch. Er gibt die Gedankenwelt und die Wissenswelt des Gründenden wieder. Und wenn er den dann fertig hat, Finanzplanung ist ein Thema für sich, das fassen wir heute nicht an, und er liest quasi am Schluss seines niedergeschriebenen Unternehmenskonzeptes, jawohl, es kann funktionieren, dann ist das genau die Antwort, die dieser Plan ihm geben musste. Und dann kann man sagen, so, passen Sie auf, jetzt haben Sie das zusammengetragen, jetzt wissen Sie selber, es macht Sinn. Und jetzt setzen wir uns hin und jetzt überlegen wir mal, mit wem müssen Sie verhandeln? Sie brauchen Geld von der Bank, Sie brauchen vom Vermieter ein Objekt, Sie brauchen vom Lieferanten gute Konditionen, Sie brauchen potenzielle Kunden, Sie brauchen Mitarbeiter, die fürs halbe Geld doppelt so viel für Sie arbeiten und. Und dann mache ich aus meinem, nennen wir es mal Master, Businessplan, Basis-Businessplan, wie Sie es wollen. Da mache ich meine einzelnen Fassungen für die jeweiligen Verhandlungen, wie so eine Diskussionsgrundlage. Und bei der Bank ist es natürlich immer die Langform, die auch eine bestimmte äußere Erscheinung haben muss und Ähnliches. So, und tut mir leid, dass ich es so ausholen musste, aber der Zusammenhang ist so wichtig, weil er uns so vieles lehrt auch. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir gerne jemanden suchen, der Meister des Worts ist, der meine Fehler findet, der die Formulierungen schleift, der für eine vernünftige Gestaltung, also für ein Design sorgt. Das darf ich gerne machen. Es wird mein geistiges Eigentum bleiben und es wird mir jederzeit möglich sein. Und das hast du vorhin erwähnt, liebe Madeleine, wenn der Banker mich fragt, was haben Sie da auf Seite 3 geschrieben, dass ich sagen kann, ich habe geschrieben das und das und meine damit das und das und das nicht derjenige im Bankgespräch da sitzt und sagt, was steht es in meinem Plan? Das hat mein Berater geschrieben, das ist ein schlauer Mann.
Ich denke, das kommt öfter vor, als man denkt. Und ich kann absolut bestätigen, was du sagst, Uwe. Denn aus meinem Berateralltag kann ich auch berichten, dass man beim Schreiben des Businessplans die Idee oft weiterentwickelt, das Geschäftskonzept nach dem Schreiben des Businessplans ein komplett anderes ist, weil man eben durch die verschiedenen Kapitel, die man beim Businessplan eben niederzuschreiben hat, erstmal darauf aufmerksam gemacht wird. Was brauche ich alles? Wo hakt es noch, wie du schon erwähnt hast? Und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, ja, wie präsentiere ich denn nun am besten den Inhalt meines Businessplans bei diesem Bankgespräch? Und das geht natürlich in einem perfekten Pitch. Da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, denn ich selbst gebe auch Pitch-Trainings, bei denen man lernt, wie man einen Investoren-Pitch hält, wie man am sichersten auftritt und welche Teile denn des Businessplans in jedem Fall in das Pitch-Deck gehören. Und grob gesagt sind das immer Problemstellungen, Lösungen, Markt, Team, die Zukunftspläne und auch der Kapitalbedarf. Und aber auch das ganze Thema Pitchen ist so umfangreich, denke Uwe, das ist nochmal ein Thema für einen separaten Podcast für uns.
Liebe Madeleine, genau an der Stelle würde ich dich auch richtig abwürgen wollen, weil du hast begonnen, Inhalte darzustellen. Also ich mache den Vorschlag, lass uns einen Podcast machen zum Thema Businessplan. Mhm. Wir reden dann detailliert über das, was hineingehört. Und lass uns einen Podcast machen zum Thema Pitchen. Und wir können es auch Selbstmarketing, nicht Selbstvermarktung, das hat so einen negativen Touch, Selbstmarketing nennen, weil jeder Mensch anders ist und auch unterschiedliche Voraussetzungen hat und wir ihm vielleicht ein paar Hinweise geben können, wie er in den unterschiedlichsten Ebenen, also Unterschied, ob ich vor 14 Leuten sitze, wo ich 6 nicht kenne, oder ob ich einem Vis-à-vis habe, mit dem ich mich schon mehrfach unterhalten habe, was alles dazu zählt, was wir für Fehler vermeiden müssen, das sollten wir auch separat behandeln und es ist es wert und es hilft auch am Ende. Und ich denke, das Wichtigste, das ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, wir haben jetzt über Pläne geredet, wir haben über Formen und über Äußeres gesprochen, aber bitte vergesst alle nicht, es ist euer Leben, dass ihr im Begriff seid, massiv zu verändern. Und nicht immer ist alles gut, was wir haben wollen, wenn wir es kriegen. Und wenn wir die Hürde nicht nehmen, die manchmal recht hoch ist, um das zu bekommen, sich selbstständig zu machen, dann kann das auch daran liegen, dass es gar nicht gut für uns wäre, wenn es geklappt hätte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so eine letzte Trostgeschichte. Aber ich will es deswegen sagen, weil es ist nicht sinnvoll, um jeden Preis selbstständig zu sein. Geht den Weg voller Begeisterung, voller Überzeugung, wenn das, was ihr vorhabt, Aussicht auf Erfolg hat. Kämpft für eure Idee und für euch selbst. Vergesst nicht, dass ihr wichtiger seid als die Idee. Wie schon an anderer Stelle mal erwähnt, eine Idee ist auswechselbar, ihr seid es nicht. Und in dem Moment, wo ihr das versteht und wo ihr aus dieser Vorbereitung auf eine Gründung auch in einem Gespräch mit Geldgebern, Banken, VCs oder wem auch immer, merkt, wer ihr seid und dass ihr angenommen werdet oder dass ihr an der einen oder anderen Stelle auch noch Schwächen habt, dann entscheidet ganz souverän, was richtig ist. Zieht's durch oder zieht euch zurück, mischt die Karten neu, wählt einen neuen Ansatz. Es ist alles okay, was ihr macht. Ihr könnt nichts falsch machen.
Danke für die hilfreichen Infos von dir, Uwe. Und bevor du mich jetzt ganz abwürgst, würde ich mich trotzdem noch gerne bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wie immer, was ihr noch gerne wissen wollt und eure Anregungen unter den bekannten E-Mail-Adressen. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Gut, schöne Grüße vom Abwürger.
1 Wer abonniert, hat mehr davon und verpasst keine Folge. Bis zum nächsten Mal.